SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Moritz Braun. Hallo. In Rheinland-Pfalz endet heute eine Ära. Nach 11 Jahren als Ministerpräsidentin gibt Malu Dreyer ihr Amt ab. Die Entscheidung gab sie am 19. Juni bekannt. Wir hören noch mal einen kurzen Ausschnitt daraus.
Und deshalb ist in den vergangenen Wochen diese Entscheidung in mir gereift. Schlicht und ergreifend, weil mir diese Wochen gezeigt haben, wo ich sehr viel Wahlkampf neben meinem sehr anspruchsvollen Job gemacht habe, dass ich einfach an die Grenzen komme.
Die 63-jährige SPD-Politikerin wurde von der Juso-Landesvorsitzenden Beatrice Wiesner heute Morgen als Vorbild für junge Menschen bezeichnet. Das gelte ganz besonders für Frauen. Warum Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz so beliebt ist, erklärt Wiesner folgendermaßen.
Weil Malu Dreyer immer mit einer unglaublichen Offenheit auf die Leute zugegangen ist und so ja auch Politik gemacht hat, weil sie authentisch ist und weil man bei ihr ganz genau immer gespürt hat, dass sie den Leuten nichts vormacht. Und ich glaube auch deswegen, dass es nicht an ihr haften bleibt, weil allen klar war und sie das immer sehr deutlich auch gemacht hat, dass sie Politik nicht für die SPD in Rheinland-Pfalz macht, sondern für die Menschen, die in Rheinland-Pfalz leben. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis.
Nachfolger von Malu Dreyer ist ihr Parteikollege Alexander Schweizer, bisheriger Arbeitsminister von Rheinland-Pfalz. Der studierte Jurist ist seit 10 Jahren Vorsitzender der SPD im Regionalverband Pfalz. Der 2,6-Meter-Mann ist außerdem Veganer und Fan des 1. FC Kaiserslautern. Die Juso-Landesvorsitzende Wiesner hat im Interview auch verraten, welche Aufgaben der neue Ministerpräsident Schweizer ihrer Meinung nach unbedingt angehen muss.
Für uns als Jusos, und ich glaube, ich kann da auch für ganz, ganz viele jüngere Menschen sprechen, ist das Thema mit dem Wohnungsmarkt wichtig. Und wir wünschen uns, dass das sehr schnell angegangen wird und da nochmal Schwung reinkommt. Genauso aber auch beim Thema Ausbildung, dass wir die in Rheinland-Pfalz nochmal stärken, dass nach der Qualität geguckt wird, dass genügend Plätze da sind, dass die Betriebe ausbilden. Das ist einfach essentiell für junge Menschen, so dieser Schritt in die Selbstständigkeit mit Ausbildung und Wohnung. Das geht da untrennbar auch miteinander einher, ne?
Die Juso-Landesvorsitzende von Rheinland-Pfalz, Beatrice Wiesner. Fällt die Kindergrundsicherung den Sparplänen im Haushalt 2025 zum Opfer? Familienministerin Lisa Paus, Grüne, beharrt auf ihrem Projekt. Und auch die Bundestagsfraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, ist Spekulationen entgegengetreten. Die Ampelkoalition habe sich vom Projekt Kindergrundsicherung verabschiedet. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF hat sie die Einführung der Kindergrundsicherung im kommenden Jahr angekündigt.
Das war ganz wichtig für uns in den Haushaltsverhandlungen, weil wir im Parlament wirklich sehr lange brauchen für die Verhandlungen zur Kindergrundsicherung, weil SPD und FDP da aus meiner Sicht sehr ärgerlich auf der Bremse stehen und ich auch nicht mehr verstehe, warum die Bekämpfung von Kinderarmut von den beiden Koalitionspartnern bekämpft wird an dieser Stelle. Deswegen war die Frage, was schaffen wir noch im nächsten Jahr? Und die Leistungsverbesserung, also mehr Geld für alle Kinder, das ist jetzt sichergestellt durch den Bundeshaushalt. Und im Parlament verhandeln wir darüber hinaus, dass das ganze System einfacher wird für die Familien.
So Dröge. Ab dem 1. Januar sollen das Kindergeld und der Kindersofortzuschlag um 5 Euro steigen. Studierende fordern das Bundesverfassungsgericht auf, endlich die BAföG-Sätze auf die Verfassungsmäßigkeit zu prüfen. Gestern hat das Berliner Verwaltungsgericht eine entsprechende Klage einer Medizinstudentin an das Bundesverfassungsgericht verwiesen. Das Gericht vermutet, dass die BAföG-Sätze 2021 verfassungswidrig zu niedrig waren. Das ist bereits der 2. Antrag, der verlangt, die Berechnung des BAföGs auf die Verfassungsmäßigkeit zu checken. Anja Braun aus der SWR. Wissenschaftsredaktion.
Schon seit 3 Jahren liegt beim Bundesverfassungsgericht der Antrag, die vermutlich verfassungswidrige Höhe der BAföG-Sätze zu überprüfen. Eine Studentin hatte bereits im Jahr 2021 nach mehreren Instanzen vor dem Bundesverwaltungsgericht Recht bekommen. Das Verfassungsgericht hat seitdem Stellungnahmen eingeholt, aber bisher keinen Verhandlungstermin angesetzt. Die Klage einer weiteren Studentin wegen zu niedriger BAföG-Bedarfssätze ist jetzt vom Berliner Verwaltungsgericht bestätigt worden und ebenfalls an das Bundesverfassungsgericht zur Prüfung überstellt worden. Der Freie Zusammenschluss von Studierenden, FZS, fordert, dass das oberste Gericht nun endlich entscheiden soll. Schließlich reichten die BAföG-Bedarfssätze seit mindestens 10 Jahren nicht zum Leben aus und seien unterhalb des gesetzlich festgelegten Existenzminimums. Es sei unglaublich, dass zwei verschiedene Gerichte in unterschiedlichen Fällen Verfassungswidrigkeit erkennen, ein Handeln auf der Bundesebene jedoch ausbleibe. Die Studierendenvertretung vermutet, dass die zu geringe Berechnung der BAföG-Sätze Absicht sei.
Beim NATO-Gipfel in Washington geht es heute um Verteidigung und Abschreckung angesichts internationaler Bedrohungen. Da wäre zum einen der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und zum anderen die Spannungen zwischen China und dem demokratischen Inselstaat Taiwan. In Washington dabei sind auch Vertreter von Staaten aus dem indopazifischen Raum, unter anderem aus Japan, Neuseeland und Australien. Später dann sind die Staats- und Regierungschefs zu einem Abendessen mit Präsident Biden im Weißen Haus eingeladen. Während in Katar über eine Feuerpause in Gaza und die Freilassung der israelischen Geiseln verhandelt werden soll, gehen die Kämpfe weiter. Bei einem Angriff auf eine Schule in Gaza sollen viele Menschen getötet worden sein. Die israelische Armee will den Vorfall untersuchen. Aus Tel Aviv, Björn Dahke.
Die israelische Armee sagt, sie kenne die Berichte über zivile Opfer an einer Schule östlich von Khan Yunis. Nach ihrer Darstellung hat sich der Angriff gegen einen Kämpfer der Hamas gerichtet, der am Überfall des 7. Oktober beteiligt war. Ein Kampfjet habe dabei Präzisionsmunition eingesetzt. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht, auch nicht die zu den zivilen Opfern. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Gaza wurden mindestens 29 Menschen getötet, die meisten davon seien Frauen und Kinder. Sollten sich die Angaben bestätigen, ist es die dritte Schule im Gazastreifen, die seit dem Wochenende durch israelische Angriffe getroffen wurde. Diese Schulen sind Notunterkünfte für Geflüchtete und meist völlig überfüllt. In der Früh setzte die israelische Armee außerdem ihre Angriffe auf Ziele der Hisbollah im Libanon fort. Von dort waren gestern Abend Raketen auf die von Israel besetzten Golanhöhen abgefeuert worden. Nach Angaben der israelischen Polizei traf eine Rakete ein Auto und tötete die beiden Insassen.
Fokus Südwest.
In Stuttgart gab es innerhalb weniger Tage 3 Messerangriffe. Mehrere Menschen wurden verletzt. Es wird über Ursachen und Gegenmaßnahmen diskutiert. Der Soziologe und Kriminologe Dirk Bayer hat heute früh in SWR aktuell gesagt, es gebe insgesamt schon mehr Gewalt als früher und das Tragen von Messern sei populärer geworden. Er sprach sich dafür aus, Waffen- und Messerverbotszonen einzurichten.
Also einfach nur ein paar Schilder aufstellen reicht nicht. Sondern da braucht es dann auch die Polizeistärke, um die jungen Menschen zu kontrollieren. Wenn die wissen, es passiert ja eh nichts, dann hat das auch keine Auswirkung auf ihr Trageverhalten von Messern. Viel wichtiger ist natürlich dann grundsätzlich Prävention. Also schon jungen Menschen mitzuteilen, Messer mitführen ist uncool, gehört nicht in die Hosentasche, ist für dich und andere gefährlich. Also da muss man dann nachhaltig dran arbeiten. Aber kurzfristig, denke ich, ist das richtig, das zu tun, mit Waffenverbotszonen zu arbeiten.
Sagt der Soziologe und Kriminologe Dirk Bayer. Am Verwaltungsgericht Freiburg beginnt heute ein Musterverfahren, das klären soll, ob die Rückzahlungsaufforderungen für Corona-Soforthilfen rechtmäßig waren. Dagegen wehren sich viele Kläger. Die L-Bank hatte im letzten Jahr mehr als 60.000 Unternehmen und Solo-Selbstständige deswegen angeschrieben. Geprüft wird, ob die Einnahmeausfälle auch wirklich so hoch waren wie im ersten Lockdown geschätzt. Nach dem Brand der historischen Karlsburg in Bad Ems rechnet die Stadt mit rund 2 Jahren für den Wiederaufbau. Laut Stadtbürgermeister Oliver Krügel, CDU, müsse das Gebäude kernsaniert werden, weil durch die Löscharbeiten viel Wasser eingedrungen sei. Sandra Thyssen.
Erst im Anschluss könne man den Dachstuhl wieder aufbauen. Er hoffe sehr, dass an dem angestrebten Hotel mit Restaurant festgehalten werden könne. Die Stadt Bad Ems will die Eigentümerfamilie nach eigener Auskunft bestmöglich unterstützen. Vor einer Woche stand der Dachstuhl des mehr als 300 Jahre alten Stadtschlosses in Flammen. Die 4 Türme wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Die Brandursache ist immer noch unklar. Polizei und Feuerwehr gehen den Angaben zufolge davon aus, dass das Feuer im Turm des Dachstuhls ausgebrochen ist.
Und sonst so?
Die Stadt New York hat ein Rattenproblem. Das liegt unter anderem daran, dass die Millionen Einwohner unglaubliche Mengen an Müll produzieren, der sich dann in Plastiktüten auf den Straßen türmt. Das lockt die Nager natürlich an. Ist New York deshalb dem Untergang geweiht? Nein. Denn zum Glück gibt es Visionäre, Menschen, die im Dunkeln das Licht sehen und die Welt verbessern möchten. So einer ist Eric Adams, der Bürgermeister von New York. Er hat gestern auf einer Pressekonferenz seine Wunderwaffe gegen die Ratten vorgestellt und auch benutzt. Die Idee sei ihm bei Auslandsbesuchen gekommen. Halten Sie sich fest, es ist eine Mülltonne mit Deckel.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.